Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, da sind wir mal wieder.
Ja, voller Kraft hat er da auf den Aufnahmeknopf gedrückt hier. Ich hab's bis hierhin gehört.
Ich wollte quasi ein Cold Intro von dir provozieren, damit du wieder was zum Ansprechen hast sozusagen.
Ja,
man muss sich ja hier so die Intros selber basteln, in Anführungsstrichen.
Ja, hochmotiviert ist er.
Samstag war gestern, da war ich hochmotiviert.
Genau, Samstag war gestern.
Im Garten, ja. Obwohl ich sagen muss, unser Rasen hat sich extrem gut wieder rekultiviert, sozusagen.
Wenn wir bei dem Thema sind, ja, also die regenreichen Tage, die letzten Wochen, waren ganz gut. Man sieht sehr schön, wo der Rasen im Prinzip wirklich nur geschlafen hat, wo er jetzt auch wieder ein bisschen nachkommt, vor allem Farbe bekommen hat. Aber ich muss sagen, bei uns die Fläche, die hat wirklich ein paar Stellen, die sehen nach wie vor sehr schlecht aus. Da ist immer noch, also da hat sich nichts erholt, sagen wir mal so. Ich bin echt mal gespannt, ob das zum Frühjahr nächstes Jahr besser aussieht. Ansonsten kommt da sehr viel Arbeit auf uns zu.
Also ich glaube, bei mir ist es mal mit einem blauen Auge, oder der Rasen ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen oder mit einem grünen Auge. Das verbrannte braune Auge hat er verloren. Ja.
Nee, da gibt es bei uns immer noch ganz schön Stellen und die sind auch nicht klein. Also von daher, wie gesagt, die Hoffnung stirbt ja zuletzt bekanntermaßen. Deswegen hoffe ich mal, dass es über den Winter da sich eventuell nochmal gibt, ja. Hoffen.
Somit haben wir auch das Thema Rasen wieder untergebracht.
Ja, kleines Update.
Ja, kleines Update zum Rasen, ja. Aber wie gesagt, er wächst jetzt auch wieder wesentlich schneller, wesentlich zügiger logischerweise. Kälte, es ist ja wesentlich kälter geworden bei uns. Und wie gesagt.
Oh, gestern waren es ja auch wieder knapp 30 Grad.
Also bei uns waren es gestern 23 Grad. Also das ist nicht so drastisch.
Ja, ich habe jetzt, vielleicht waren es auch schon 26 Grad.
Du bist
Grad,
ja auch wesentlich tiefer im Süden unten und da ist es.
Aber die haben, glaube ich, jetzt morgen bei uns nochmal 30 Grad gemeldet.
Ja, bei uns 25, ja. Aber gut.
Ja, bei uns ist es, glaube ich, 30 gewesen. Mhm. Am Freitag hatten sie 30 gemeldet. Das hatten wir auch erreicht. Gestern, ja, waren glaube ich, 24. Wir waren und bewölkt. Wobei, es war wenig bewölkt. Von daher war es eigentlich ganz schön auf dem Hundeplatz dann. Da sind wir auch länger geblieben als ursprünglich geplant. Also von daher war das eigentlich schon ein ganz netter Tag gestern. Es ist halt wieder so dieses Auf und Ab. Ja, du hast dann 20 Grad und hast wieder 30 Grad und hast wieder 20 Grad. Mhm. Ja, nachts, heute Morgen waren es jetzt gerade 10 Grad. Ja, das war auch schon sehr kühl die Nacht. Mhm. Das sind halt wieder so, ja, so ein bisschen konstanter wäre auch nett.
Ja, mein Gott. Wir können es ja nicht ändern.
Ja.
So ist es.
Ja, wobei, wenn du da den ein oder anderen Reddit-Thread durchliest, wird es einem ja auch anders, ja.
Ja.
Dieses Loch machen wir jetzt nicht auf.
Aber Reddit ist ja so ein großer Kosmos, das ist ein Universum, das ist der Wahnsinn. Da gibt es nette Ecken, aber es gibt auch böse Ecken. Wie im richtigen Leben. Das ist leider so. Aber es ist ja auch so ein Rabbit Hole auf Reddit, da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht zeitlich in irgendeine Timeline reinfällt, wo man dann mal so 2 Stunden drin hängen bleibt und guckt, ach, ist es wirklich schon so spät? Wer hat an der Uhr gedreht?
Es kommt ja immer auf den Thread drauf an. Also wenn du dich da in irgendwas angenehm da verlierst, ist ja okay. Ja, du musst da nicht irgendwie.
Deswegen bin ich auch da, ja, das ist schon richtig, aber trotzdem die 2 Stunden ja weg, ne? Also von
ja,
einer
ob
Zeit,
du 2 Stunden auf der Toilette am Handy scrollst oder.
Das ist aber auch nicht so gesund für die Durchblutung.
Also ja, das stimmt.
Das
ja.
ist auch nicht so schön. Und im Alter ist es ja auch blöd, wenn man so lange auf der Toilette sitzt. Irgendwann schlafen dann die Beine ein und dann kommt man nicht mehr hoch. Es ist alles, das ist alles blöd. Ausprobiert, alles schon ausgetestet.
Okay. Ja, für Sie getestet.
Ja, das kann schon mal passieren, dass da die Beine einschlafen, wenn man etwas länger auf dem Klo sitzt.
Aber weißt du, was da eventuell helfen könnte? So eine von diesen Hightech-Dingern.
Du meinst ein Exoskelett?
Nein, Toiletten.
Ach so. einfach nicht so lange sitzen bleiben. Das ist die einfachste Lösung.
Ja, aber oh mein Gott, mit Massage und Dingsfunktion, das, dann kannst du dann noch ein bisschen länger aushalten.
Ja, ja, aber das Bein ist ja trotzdem abgeknickt und das Bein schläft ja dann trotzdem irgendwann ein. oh Mann, heute habe ich ja tollen Content.
Heute präsentiert von...
Villeroy und Boch, die machen ja auch Kloschüsseln, also von daher...
Ja, ich hätte jetzt eher an diese andere Werbung gedacht, für diese Hämorrhoidensalbe.
Ja.
Aber egal, brauchen wir jetzt auch nicht.
Ich kenne nur den Slogan und die Hämorrhoiden geben Frieden oder irgendwas.
Ja, so genau.
Es wird jetzt ein bisschen eklig. Lass uns doch über andere Dinge sprechen. Hast du mitbekommen, dass es jetzt nochmal ein neues Lied von Queen gibt, anlässlich zum 80-jährigen Geburtstag von Freddie Mercury?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Und das hat mich jetzt auch wieder etwas negativ gestimmt, weil das Lied wird generiert durch KI und sie generieren halt, generieren die Stimme von Freddy aus der KI heraus oder durch die KI halt. Und da hört es dann bei mir auch irgendwie auf, wenn neue Lieder entstehen durch KI und das gekennzeichnet ist und man genau weiß, das ist jetzt ein KI-Lied, okay, alles super. Hier weiß man es natürlich auch, aber hier wird ja eine Stimme imitiert oder hier wird was nachgeahmt von jemandem, der mal gelebt hat und das so nie gesungen hat, logischerweise. Das finde ich grenzwertig. Also das geht mir dann persönlich einen Schritt zu weit, finde ich.
Ja, das ist was anderes wie früher. Was heißt früher? Aber wenn du dann, wir haben noch so viele unveröffentlichte Aufnahmen.
Ja, hatten sie ja gemacht bei dem letzten
genau,
Album.
Wir haben da nochmal, oder so unfinished, ja, und wir machen das jetzt mal mit einer richtigen Studioaufnahme und nehmen dann die Vocals, bearbeiten die ein bisschen auf, beziehungsweise gucken wir, dass wir das da richtig zusammenschneiden. Das ist ja eine Sache. Aber dann, wie gesagt, da alles in die KI reinstecken und dann hinten raus lässt du dann was komplett Neues rausfallen. Ja, finde ich schon schwierig.
Ja. Ich meine, das hatten sie bei dem letzten Album gemacht, was er noch aufgenommen hat. Da war es ja so, dass er zum Schluss die Lieder gar nicht mehr fertig singen konnte. Und da haben sie dann ja noch aus Snippets, die er mal so als Testspuren aufgenommen hat, etc., haben sie das ja dann zusammengeschnitten, haben dann noch die letzte Strophe zusammengebaut für das letzte Lied. Und ein Lied, da hat dann auch Brian May dann noch das gefinished, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch alles okay und das war ja alles transparent. Und das gab es ja auch mal als Output von ihm persönlich.
Genau.
Alles okay, aber wenn dann aus KI sowas generiert wird, das ist dann, finde ich, ein bisschen grenzwertig.
Ja, ja, vor allem, wir müssen mal gucken, damals hier, als ja auch dieses Tupac-Album da nochmal kam, ja, wo sie alle gesagt haben, hier, okay, der überwiegende Tenor war ja eigentlich im Prinzip schon positiver, wo dann ja hier Hashcap und allem, ja, und wie gesagt, das waren ja unfinished Songs oder Tonaufnahmen, wo sie dann halt die Beats entsprechend noch dazu gemacht haben. Aber jetzt machst du da, was ist denn das bitte was anderes als dann, wie gesagt, alle wirklich wahrscheinlich nochmal irgendwo ein Cashgrab. Ja,
Und ich meine, es wundert mich auch, dass Brian May zugestimmt hat.
Ja.
Das wundert mich. So hätte ich ihn jetzt nicht eingeschätzt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass er unbedingt Geld benötigt. Also
was anderes wäre es zum Beispiel auch, wenn er noch leben würde, wäre aber aufgrund von irgendeiner Erkrankung seine Stimme los zum Beispiel. Dass du sagst, er hat den noch geschrieben, den Song. Ja, und wir haben ja er hat ja vorher geguckt, dass er seine Stimme da irgendwie nochmal digital kriegt, dass wir uns daraus nochmal was bauen können, dass er das selbst produziert und wie gesagt, der Computer ihm dann einfach nur die Stimme leiht.
Genau, und er
das
hätte
wäre
das
auch nochmal was anderes, als wenn du wirklich jetzt da dann sowas halt abziehst.
Und er hätte das auch gewollt, aktiv.
Ja, genau, also, ich sag ja, er hätte es halt produziert, ja, saß da, hat den Text geschrieben, mit der Band zusammen die Musik gemacht, wie gesagt, hat vorher halt geguckt, weil er wusste, ja, ihr Stimme und so, dass du die Stimme halt nochmal digital gekriegt hast, ja, dass er dann quasi die Knöpfe drückt, ja, und die Stimme fällt raus. Ist auch nochmal was ganz anderes als das jetzt zum Beispiel.
So sehe ich das auch, genau.
Ja.
Weil dann hat er ja noch so seinen kreativen Input gegeben letztendlich dazu.
Ja, weil gerade die Diskussion, die wir auch im Gaming-Bereich haben, ja, mit AI-Slop und allem, ja, und dann machst du als Queen, bringst du dann so eine Nummer, also... Wie gesagt, das ist das Erste, was ich davon höre. Macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ich kenne jetzt die Geschichte dahinter nicht. Ja, warum, wieso und weshalb. Aber generell finde ich das schwierig.
Ja, also das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Gerade, wie gesagt, weil es Queen ist. Ich meine, wenn es jetzt eine Band ist, die jetzt aus einem ganz anderen Genre kommt, was Elektropop etc., wo es irgendwie mehr dazu passt, dass es durch KI kommen kann, könnte.
Ja, oder ja. Wenn du das im Prinzip halt wie ein Sample oder so nutzt.
Ja.
Guck mal, wie Kraftwerk angefangen hat zum Beispiel.
Ja.
Okay. Aber wie gesagt, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer, meiner Meinung nach.
Ja. Yeah. Aber gut. Wir werden sehen, was passiert, wie gut das denn in die Charts einsteigen wird, das Lied. Schauen wir mal.
Ja, mich würde mal interessieren, was dann wirklich die Fans, ja, wie das bei denen ankommt. Ja.
Das wird sich dann aufspalten. Da wird es wahrscheinlich verschiedene Meinungen geben. Aber ich bin davon überzeugt, dass der größte Teil das nicht so toll findet. Sie würden es toll finden, wenn sie jetzt irgendwo noch was Unveröffentliches, was gefunden hätten. Das wäre was anderes, wie gesagt. Aber so komplett neu generiert, das ist ganz schwierig. Das hat ja die Dolly Parton auch so toll gemacht. Die ist jetzt auch leider verstorben. Aber sie hat doch mal in eine Zeitkapsel ein paar Songs gepackt, die noch nicht veröffentlicht sind, logischerweise, die aber zu ihrem 100. Geburtstag auf den Markt geworfen werden. Hat sie alles schon geplant. Das ist ja auch super. Kann man ja machen. Ja, vorausschauend
denken. War das nicht in einem Interview, wo sie gesagt hat, sie hat da eine Aufnahme in diesen Vault rein, wo sie sich heute ärgert, weil das wäre wirklich so ein tolles Stück? War das?
Ich habe das nur Interview? Kurz in so einem Radio-Feature gehört, wo dann darüber berichtet worden ist, dass sie eine Zeitkapsel hat. Ob das jetzt das Stück war, weiß ich nicht. Aber da wurde halt nur darüber berichtet, dass zu ihrem 100. Geburtstag dementsprechend, glaube ich, 3 oder 4 Stücke veröffentlicht werden. Und das finde ich vorausschauend und auch nachhaltig, ne? Also in Anführungsstrichen nachhaltig für die Nachkommen, dass da nochmal ein bisschen Kohle kommt.
John Malkovich hat einen Film gedreht, der auch erst nach seinem Tod wahrscheinlich dann auch quasi wie in so einem Vault dann veröffentlicht wird. Das ist auch nochmal sowas, ja. Also es gibt einige Künstler, die da ein bisschen was gemacht haben. Wie gesagt, mir fällt eben spontan John Malkovich ein, weil ich mich echt frage, was das dann ist. klar, kann man machen. Warum auch nicht?
Ja, so ist es. Gut, somit sind wir
auch hier, genau. 100 Years heißt der Film.
Okay.
Und wird November 2115 veröffentlicht.
Das werde ich leider wohl nicht mehr miterleben.
Ja, deswegen, das ist alles nach uns.
Ja, aber bei Dolly Parton ist es irgendwann 2040 so. Das dürfte ich noch gerade so mitbekommen, in Anführungsstrichen. Gerade so.
Ja, The Movie You Will Never See, das stimmt. Mhm. Ne? Ich werde den auch nicht mehr sehen. Ne?
Naja, aber bei Dolly Parton sollte es noch klappen, wenn alles gut geht. Gut, somit sind wir auch wieder in die popkulturelle Ecke abgewandert und können jetzt wieder in die harte Realität zurückgehen.
Harte Realität.
Harte Realität. Folge 749 übrigens. Nächste Woche haben wir so ein kleines Jubiläum. Man feiert ja immer so 250, 500, 750. Da haben wir nächste Woche ja so ein Mini-Jubiläum. Ja, somit auch wieder ein bisschen Eigenbeweihräucherung. Gut, aber auf in die Apple-Welt. Und da können wir nochmal über das iPhone Ultra sprechen. Wir haben ja des Öfteren schon über den Stift gesprochen. Kommt nun ein Pencil? Oder kommt kein Pencil? Und jetzt hat es da nochmal so ein paar Berichterstattungen gegeben, dass es wohl Prototypen gegeben hat. Ja, ich sage ja immer wieder, ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt bei Apple in Form von Prototypen. Und sicherlich gibt es auch Pencils bei Apple, die irgendwo in Kombination mit dem iPhone Ultra oder auch mit anderen Dingen getestet worden sind. Und hier heißt es, dass der Stift etwas kleiner und etwas dicker sein soll als die normalen Apple Pencils, als die Pro-Modelle oder als die Standard-Apple Pencils. Und er sollte per Magnet an der Seite von dem iPhone Fold halten. Problem war allerdings nur, wenn man das Ding zusammenklappte, dass der Stift dann einfach abgefallen ist und dass der Magnet es nicht gehalten hat. Das war wohl so eines der Probleme, die dort aufgetreten sind. Und deswegen, wahrscheinlich nicht nur deswegen, aber aus verschiedenen Gründen haben sie das wohl angeblich erstmal auf Eis gelegt, das Stiftprojekt. Angeblich, oder was heißt, ich denke, das wird mittelfristig sein, weil meine These ist ja immer noch, die zweite oder die dritte Generation wird einen Stift bekommen oder zumindest eine Stiftkompatibilität. Und dass das Ding an der Seite nicht hält, wenn man es auf und zuklappt etc., das sollte eigentlich lösbar sein in irgendeiner Form. Da sitzen ja nur wirklich clevere Leute bei Apple Und da gibt es wahrscheinlich oder zu 100% auch andere Lösungen, wie man so einen Stift unterbringen kann. In das Gerät hineinbauen muss jetzt nicht unbedingt sein, nimmt nötigen oder benötigten Platz weg für Akku und andere Dinge. Aber da gibt es doch bestimmt elegante Lösungen, um das Ding da unterzubringen. Und meinetwegen auch ganz ohne Halterung. Da muss man das in irgendeiner Weise anderweitig mitführen. Vielleicht eine Tasche dazu, also eine extra Tasche für das iPhone, wo dann noch der Stift reinpasst. Da kann man noch ein bisschen Upselling betreiben in Form von Zubehörverkäufe.
Ja, klar.
Ja, also von daher bin ich eigentlich recht optimistisch, dass es einen Stift geben wird. Vielleicht hat Apple aber auch Angst, das Erbe von Steve Jobs zu beschmutzen, weil der hat ja immer gesagt, who wants a stylus? Und das hat er ganz auf ein iPhone bezogen und jetzt auf nicht auf ein iPad etc. Und das war ja sehr kritisch. Da stand dem iPhone ja sehr kritisch gegenüber. Ne?
Also, glaubst du könntest den Stift auf dem Außendisplay benutzen?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich habe ja auch gesagt, also wenn du es aufklappst, hier Stiftfunktion, da hatten wir in einer der letzten Folgen ja auch schon drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, dass hier wenn iPad, beziehungsweise wenn aufgeklappt, dann bitte auch die iPad-Funktionalität und da gehört für mich dann auch ein Stift dazu. Auch wenn dann der eine oder andere sagt, so klein, aber wir haben es bei dem Mini ja auch gesehen, also von daher, das könnte schon so ein Ding sein. Ich befürchte, dass selbst wenn der Stift kommt, er nur im aufgeklappten Zustand supportet wird. Was auch wieder so ein Ding ist, wo du dann sagst, okay, ja, schön, dass es funktioniert, aber warum dann nicht gleich ganz? Ja.
Allerdings kommt ja auch noch dazu, was jetzt mir so gerade so spontan einfällt. Du hast ja bei den Fold-Geräten, egal von welchem Hersteller, ja keine harte Oberfläche. Ist ja klar, es muss ja auch biegsam sein, die Beschichtung. Und wenn man damit zum Stift permanent rübergeht etc., ist es natürlich anfälliger, als wenn ich das bei einem klassischen Glasdisplay mache, wie zum Beispiel beim iPad etc. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, warum es da so ein bisschen Bedenken gibt seitens Apple, könnte ich mir vorstellen.
Ja, dann machst du es halt wie bei elektrischen Zahnbürsten. Da kommt eine Druckwarnung, ja, da leuchtet das Display rot auf.
Und man kann ja auch die Stifte dementsprechend so konzipieren, dass sie eine weiche Spitze haben etc. Das ist ja alles materialtechnisch anpassbar. Ich meine, da arbeiten ja keine Klempner und bauen das Ding zusammen. Das sind ja alles Profis, sollte man von ausgehen. Und das sollte ja auch alles lösbar sein. Ne?
Ja.
Ja. Übrigens Zahnbürste.
Man hätte die Hoffnung, aber es ist ja kein Geld da.
Übrigens Zahnbürste, hast du die neue Dyson-Zahnbürste gesehen, die sie auf der IFA vorgestellt haben?
Nein.
Es ist ja auch geil. Da haben sie eine Zahnbürste vorgestellt, die Zwischenräume automatisch erkennt. Die Zahnbürste hat einen kleinen Tank und dann sieht sie, da ist ein Zwischenraum und dann schießt die Zahnbürste mit Hochdruck einen Wasserstrahl durch, respektive man kann auch eine spezielle Mundspülung in diesen Tank reinfüllen. Somit hast du eine professionelle Munddusche und eine Zahnbürste. Des Weiteren hat die Zahnbürste auch Kameras verbaut, dass dein Mund permanent beim Putzen beobachtet wird. Und somit hast du ein permanentes Monitoring und dann kann sie sagen, oh, da ist jetzt ein schwarzer Punkt, solltest vielleicht mal zum Zahnarzt gehen. Und somit hast du...
Genau, am besten noch eine Anbindung an die Krankenkasse.
Ja, somit hast du halt so eine Art Munddusche und Zahnbürste in einem Gerät. Allerdings sagen sie auch, dass es die Zahnseide nicht ersetzen soll, um die Mundzwischenräume zu reinigen, aber es ist schon mal ein sehr guter Mittelweg zwischen gar nicht Zahnseide benutzen.
Ich wollte gerade sagen. Ja.
Kostet allerdings auch 480 Euro das gute Stück.
Ja, mein Gott.
Und sie empfehlen natürlich die spezielle Zahnpasta von Dyson, weil wenn du natürlich eine herkömmliche Zahnpasta hast, dann erzeugst du natürlich auch ein bisschen Schaum, logischerweise. Und dann kann die Kamera nicht so gut gucken. Und die spezielle Zahnbürste von Dyson, die ist schaumhemmend, also sie schäumt halt nicht so stark, damit die Kamera auch einen klaren Durchblick hat. Ja, ist interessant, was es da nicht so alles gibt. Aber
wie du schon gemeint hast, klar, es ist besser so, ja, als gar nicht. Aber irgendwo hört es dann auch wieder auf. Vor allem, man muss es ja auch wissen, ja, der eine, ja, wir haben ja eh schon ein großes Angebot an verschiedenen Zahnpasten. Das ist ja nicht nur Geschmack, sondern auch teilweise Anwendungsgebiet, was willst du erreichen, Aufheller etc. Das gibt es ja mittlerweile auch ganz normal mittlerweile in deiner haushaltsüblichen Zahnpasta, ja, deiner Lieblingsmarke, kriegst du das ja mittlerweile alles. Zusätze, Fluoride, was weiß ich was, ja. Und genauso da ja auch von nicht oder kaum schäumend, ja, bis ein bisschen mehr, ja, Streifen, keine Streifen, Geschmack, ja, auch gerade wieder für Kinder so ein Thema, ja.
Ja,
aber Dyson hat recht. Mein Gott, wenn sie es können, sollen sie es machen. Der Markt ist da.
Ich meine, Dyson hat ja immer...
Da finden sich die Käufer. Ja.
Dyson schlägt ja immer mal interessante Wege ein für ihre... oder verschiedene Produktkategorien, die sie für sich erschließen. Es hat ja alles angefangen mit den Staubsaugern, dann haben sie angefangen, Haartrockner.
Ja, ich wollte gerade sagen, da haben auch einige gelächelt. Ja, das Ding hat auch seinen Markt gefunden. Also von
aber diese Haartrockner oder diese Föhne, die sind ja sehr beliebt. Weil das sind,
ich sag ja, da hat seinen Markt gefunden. Ja, ja.
Ja, das ist so. Und ein Auto hatten sie auch mal in der Planung. Also so ein
Produkt. Ich wollte es gerade ansprechen, eins unserer Lieblingsthemen. Ja.
Ja, wie gesagt, also ich meine, warum nicht? Stillstand ist der Tod und wenn sie sich da neue Produktkategorien erschließen, warum nicht? Und wenn er genauso erfolgreich wird oder wenn die Zahnbürste genauso erfolgreich wird wie diese Haartrockner, ja, dann läuft doch das ganz gut für Dyson. Auf jeden Fall.
Ja,
und die Haartrockner sind auch schweineteuer.
Ja, das ist generell, bei Dyson kostet alles Geld.
Ja, leider. Und sie haben sich auch, glaube ich, komplett von dem Markt verabschiedet, der kabelgebundenen Staubsauger. Ich glaube, es gibt gar keine kabelgebundenen Staubsauger mehr von Dyson.
Hatten die mal kabelgebunden?
Ja, ich habe hier noch einen am Start, ja, ja.
Okay, gut, wusste ich gar nicht, weil für mich war Dyson eigentlich immer diese, wie heißen diese Stab?
Naja, sie hatten mal so Dinger zum Hinterherziehen und hatten sogar so einen ganz konventionellen, so richtig, so wie so ein alter Kobold, hatten sie auch im Sortiment. Also die haben damit angefangen.
Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich kenne im Prinzip nur die typischen, was waren das?
V15, V17,
was genau, alles ging. Ja, genau, beziehungsweise ein bisschen jünger.
Ja, ich habe...
Läuft das in der Handstaubsauger?
Ja, kann man so einschätzen.
Oder sind das irgendwie kleine? Nee, das sind, glaube ich, die Handstaubsauger, ne?
Ja, kann sein.
Diese V-Dinger da.
Obwohl das ja schon eigentlich mehr ist als ein Handstaubsauger von der Leistung her mittlerweile. Ne? Aber gut, das nur zu Dyson. Gut, dann von der IFA wieder zurück zu Apple. Da gibt es mal wieder Verwirrungen oder es gab Verwirrungen. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, aufgelöst, das Ganze. In der offiziellen Pressemitteilung von Apple gab es ja die Aussage oder das schriftliche Statement, dass der Mac Studio PCI Express 6.0 haben sollte. Auch auf der Apple-Webseite, also auf der Produktwebseite zu dem Produkt, also zum Mac Studio, gab es kurzzeitig einen Hinweis auf PCI Express 6.0. Und in der Pressemitteilung hieß es, eine SSD-Architektur der nächsten Generation auf Basis von PCI Express Gen 6. Habe ich mir extra nochmal rauskopiert aus der PM. Das hat sich aber leider eliminiert. Es ist sowohl aus der PM rausgeflogen, also das, was auf dem Newsroom-Teil der Webseite steht, so auch aus der Webseite, oder so ist es auch von der Webseite herausgeflogen, was natürlich ein wahnsinniger Schritt nach vorne wäre, wenn es wirklich PCI Express 6.0 geben würde. Weil selbst der ganze PC-Markt ist noch nicht so weit. Die ersten Geräte sollen wohl erst so im Herbst diesen Jahres kommen im PC-Bereich, also die ersten Mainboards, die das können. Da hätte Apple wirklich mal gleich ganz vorne vorweg sein können, aber ist leider nicht der Fall gewesen. Schade eigentlich. Tja, somit haben sie jetzt kein Mac Studio an mich verkauft, weil das war jetzt das Kriterium.
Ja, das war das Kriterium, genau.
Ja, aber
dafür hätte ich die Tausende von Euro gerne ausgegeben.
Also die 20.000 Euro für die Macs-Ausstattung, die es derzeit gibt, die gehen jetzt leider nicht an Apple. Das haben sie jetzt Pech gehabt. Den Umsatz haben sie jetzt verloren.
Genau, dafür kaufst du dir dann doch lieber einen PC.
Um Gottes Willen. Also das ist, glaube ich, das Letzte, was ich mir jetzt im Moment kaufen würde. Nicht aufgrund der Technologie, sondern aufgrund der Marktpreise.
Ja, okay, aber du kriegst ja auch ein bisschen was für das Geld, ne?
Weniger als vor ein paar Monaten. Arbeitsspeicher und speichertechnisch.
Ja, du kannst eine schöne 50er reinmachen, DSL 5, ja, kannst du dann demnächst, wenn du Bock hast.
Ein paar Terabyte an SSD und ein paar Gigabyte an Arbeitsspeicher, klar, logisch. Bin ja auch Krösus, hab ja auch im Lotto gewonnen. Aber selbst wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde...
Und kannst kein GTA 6 spielen darauf, ne? Das ist.
Obwohl, da gab es ja Gerüchte, dass GTA 6 für den PC schneller kommen soll als gedacht, habe ich gelesen.
Nee.
Aber okay. Aber selbst wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, weil ich die Preise ja kannte, was das Zeug vor ein paar Wochen oder Monaten gekostet hat, würde ich mir jetzt trotzdem keinen High-End-PC kaufen. Das wäre
ja,
mir jetzt
genau.
Auch zu.
Muss man nicht unterstützen, ne?
Nein, das muss man nicht unterstützen.
Nee. Auch wenn ich hier 30 Milliarden in der Bank habe, ne.
30 Milliarden ist ja schon wieder utopisch. Ich rede ja von einem realistischen Lottogewinn. Aber gut. Ich glaube, je mehr man über Lottogewinne redet, je eher wird man auch nie gewinnen.
Nein, du musst das herbei...
manifestieren, sagt man ja so.
Genau,
schön.
Manifestieren, ja, genau.
Ja, das mache ich jeden Morgen, wenn ich dann irgendwas herbei channel und meine Klangschale anwerfe, dann mache ich das, hilft aber nicht.
Wie kommst du denn jetzt auf Klangschale?
Ja, die Leute, die eine Klangschale benutzen, die manifestieren auch, glaube ich, gerne mal was. Oder ist das jetzt mit Vorurteilen behaftet, diese Aussage?
Ja, frag mich, keine Ahnung. Klangschalen kann ich hier nicht sagen.
Ja.
Keine Ahnung. Bin ich nicht drin in dem Thema.
Es gibt ja Klangschalentherapie. Soll es ja, gibt es ja.
Es gibt so viel.
Ja. Es gibt so vieles zwischen Himmel und Erde, was wir nicht verstehen.
Ja.
Es darf jetzt auch keiner hören, der denkt, ich bin esoterisch angehaucht. Aber okay, bin ich nicht.
Oder auch nicht, je nachdem. Ne?
Bin ich nicht, nein, nein. Gut, weiter mit dem nächsten Thema. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, ob jetzt wirklich der Apple Dynamic Power Adapter so einen Mechanismus hat, wie wir es uns, oder wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, er hat es. Man kann den kompletten Euro-Stecker im Gerät versenken und per Knopfdruck schießt das Ganze denn mechanisch aus dem Netzteil raus. Das konnte man jetzt auch in einem Video sehen. Hat mir jetzt auch keine Ruhe gelassen, das musste ich jetzt mal erstmal erforschen, das Ganze. Aber das scheint wirklich in Anführungsstrichen so innovativ zu sein, weil die meisten Marktbegleiter, die solche klappbaren Geräte am Start haben, die klappen einfach nur den Stecker ein, aber er hängt dann irgendwo immer noch am Netzteil und trägt dann blöd auf und das Ding verschwindet komplett in dem Netzteil. Und ich weiß irgendwo.
Ja, beziehungsweise, wo du halt diese klappbaren hast, die sind halt diese US-Stecker, weil die ja.
Nee, es gibt auch EU-Stecker, die klappbar sind. Ja, Anker. Oh,
habe ich noch gar keine gesehen.
Doch, doch, gibt es. Anker und Ugreen haben EU-Stecker, die klappbar sind. Bei den US-Netzteilen ist es ja so, da geht es ja sowieso ganz, die verschwinden dann wirklich im Gerät.
Ja, genau, weil das ist ja relativ easy. Weil
ja, ja, genau. Aber das ist ja ein EU-Stecker bei Apple, der versenkbar ist. Und es gibt ja auch von Anker so klappbare EU-Stecker, aber das sieht dann. Ist es zwar ein kleineres Kompaktmaß, aber es steht ja dann immer noch, oder es liegt ja dann immer noch der Stecker auf dem Gerät. Und bei dem Apple-Netzteil ist es so, dass das Steckerchen im Gerät versenkt ist. Und ja, das klingt jetzt zwar doof, ich habe ja kartonweise Netzteile hier rumliegen, aber ich habe mir jetzt so ein Ding bestellt.
Man muss ja alles mal getestet haben.
Alles, was finanzierbar ist aus dem Hause Apple. Und das ist mit, ich glaube, bei Amazon ist es gerade sogar im Angebot. Der kostet nicht das, den vollen Preis, was Apple da aufruft. Da muss ich jetzt mal wirklich gucken, ob ich da richtig liege.
Du hast ja gleich noch ein iPhone Air dazu bestellt, ne?
Nee, nee. Wozu? bei Amazon ist er günstig. 37,78. Unter Apple-Preis.
Und das auch noch. Und auch wahrscheinlich Prime dann, ne?
Ja, Prime, immer Prime. Ja. Es gibt keinen Tag, wo nicht der Amazon-Fahrer bei mir vorbeikommt.
Oh je. Auch da kann man Bestellungen zusammenführen, ne?
Ich weiß, machen die ja sowieso automatisch. Weil wenn ich jetzt bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer so eine Kleinigkeit dazu klicke und das am nächsten Tag kommt, kommt das sowieso in einem Karton zusammen. Jedenfalls ist es bei mir der Fall. Oder bei einer Fahrt kommt er dann logischerweise. Also ist es ja zusammengeführt. Ja. Es ist ja so bequem geworden. Das ist ja alles nicht so. Aber gut, anderes Thema. Anderes Thema. So. Es gibt neue Gerüchte zum Thema MacBook Ultra. Mittlerweile sind ja sich die meisten darüber im Klaren, dass es neben dem MacBook Pro dann auch zusätzlich ein Ultra geben soll. Weil viele haben ja darüber diskutiert, wird das Pro abgelöst und es gibt nur noch ein Ultra? Nein, es wird ja ein zusätzliches Gerät geben. Und das soll ja dann Touch haben, OLED, und es soll ja so technologisch gesehen das volle Programm beinhalten. Jetzt gibt es mal wieder eine These und eine Aussage von den Marktforschern Omdia, oder jetzt denn ausgesprochen, Omdia, na, wie auch immer, relativ bekannte Marktforscherbude, die immer mal wieder so steile Thesen raushauen, und die haben als erstes gesagt, jo, es soll ein MacBook Ultra mit M5 Ultra geben. Das wäre das allererste MacBook überhaupt, was einen Ultra-Prozessor hätte. Es gab ja immer mal wieder die Spekulation, dass auch mal der M3 Ultra oder M2 Ultra in irgendein MacBook Pro reinkommen sollte. Da hat ja Mark Gurman schon mal so den Gerüchtekochtopf angeworfen und hat das ja mal so geäußert. Ein paar Monate später hat er es dann wieder revidiert. Und persönlich sehe ich das auch als nicht realistisch an. Weil du musst ja irgendwo ein ordentliches Kühlsystem da hineinbekommen.
Ich wollte gerade sagen, oder ich habe mich eben mal ein bisschen geduldet, bis du das Thema ansprichst, weil der Studio ist ja nicht umsonst vom Design her so, wie er ist.
Und ist voll bis oben hin mit Kühlkörper.
Und genau, und hast das Kühlsystem, was er halt verbaut hat, nicht ohne Grund. Ja, gerade wegen dem Ultra. Ja, ist er so, wie er ist. Ja, Design und wie gesagt Hardware oder Kühlsystem, was da verbaut ist. Die Frage, die sich da halt stellt, erstens mal, wie wäre die Kühllösung? Weil es müsste definitiv eine geben für den Ultra, zumindest mal so, wie wir ihn heute kennen. Oder in welcher Art und Weise wäre der eventuell abgespeckt bzw. eingeschränkt?
Also wann drosselt er sich runter
Ultra,
zum Beispiel?
Ja. Ja. Einmal das, ja. Wie lange kannst du halt gerade auch mobil mit der Batterie dann arbeiten, bis er halt irgendwo an ein Limit kommt? Ja. Ab wann würde er wie stark gedrosselt werden? Mhm. Beziehungsweise ist ein M5 Ultra ein M5 Ultra oder ist es ein M5 Ultra Mobil?
Zum Beispiel.
So wie wir es ja von Intel her kennen, ja, und auch von anderen Herstellern, dass du zwar da im Prinzip denselben Chip hast auf dem Papier oder vom Namen her, nicht auf dem Papier, sondern vom Namen her denselben Chip hast, das aber eine Mobilvariante ist.
Wir sehen es ja zum Beispiel auch bei dem iPhone Air, da ist zwar ein A19 Pro drin, das aber nicht die Leistung bringt wie beim iPhone Pro. Ja, weil sie runtergedrosselt werden, weil es sehr früh runterdrosselt, das Ganze. Und das iPhone Pro hat ja auch eine Vapor Chamber drin, dieses neue Kühlsystem. Mhm. Vielleicht könnte diese Vapor Chamber in einer anderen Ausbaustufe, in einer anderen Darreichungsform ja auch in eine MacBook Ultra hineinkommen und dann die Kühlleistung erzeugen. Aber wie gesagt, ohne ordentliches Kühlsystem und ohne ordentliches Kühlkonzept dahinter sehe ich das nicht als realistisch an. Und wenn es ohne Probleme gehen würde, hätte das Apple schon längst gemacht. Weil ich denke, der Markt ist da. Es gibt Leute, die wollen eine mobile Workstation haben.
Was war denn früher bei den Powerbooks das Problem, warum wir da nie den größten Power-PC gesehen haben? Weil die Hitzeentwicklung einfach zu groß war. Ja. Du hast das nicht in den Griff gekriegt für den Formfaktor. Und klar, vielleicht hat Apple den gefunden. Du hast eben die Vapor Chamber schon mal angesprochen. Es gibt da ja auch gerade im PC-Bereich ja auch einige Modelle, die da auch auf eine interne Wasserkühlung etc. setzen, die von der Größe her auch entsprechend anders dimensioniert sind.
Genau.
Die da ihre spezielle Nische halt einfach besetzen, die es bei Apple in der Art und Weise jetzt so nicht gibt. Ja, vielleicht wollen sie sich da auch eine neue dann machen, das kann ja durchaus sein. Aber ich denke mal, mit dem, was wir gewohnt sind bei Apple, was jetzt auch gerade die Gehäuse und da auch das Gehäuse zu Leistung und Gewicht zu Leistung betrifft, könnten sie da, glaube ich, schlecht irgendwie das Gerät doppelt so schwer, doppelt so groß machen doppelt so dick machen, um da halt den Ultra reinzubringen. Entweder haben sie da wirklich eine optimale Lösung gefunden, oder aber wir müssen wirklich da halt gucken, oder ja, beziehungsweise es ist interessant zu sehen, welche Kompromisse sie eingehen würden, um da halt ein Ultra reinzumachen.
Ja, und ich glaube, du hast ja auch gesagt, ja, Gewichtsprobleme. Und wir brauchen uns ja nur mal das Kühlsystem vom Studio noch mal genauer anzuschauen. Selbst da haben wir ja innerhalb der SoC-Klasse, der Max hat ein etwas leichteres Kühlsystem als der Ultra. Das war ja nachweislich so. Und da unterscheiden sich auch schon die Kühlsysteme zwischen Max und Ultra. Zumindest war es bei der M2-Ultra-Geschichte so und beim M3-Ultra war es auch so. Beim M1 weiß ich es jetzt nicht auswendig, ob sie da das genauso gemacht haben. Aber da gehe ich von aus, dass sich das durchgezogen hat. Und je größer man das Kühlsystem in so ein MacBook reinbaut und je mehr es leisten muss, je schwerer wird das Ganze natürlich auch. Und dann wird das ganze Gerät wahrscheinlich auch dicker und größer. Und ob Apple das wirklich machen will, das MacBook Ultra dann schwerer zu machen, dicker zu machen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das kommen wird. Ich glaube es nicht. Es sei denn, sie haben wirklich da was Revolutionäres entwickelt und können das mit dieser Vapor Chamber Technologie wirklich gut übertragen auf das MacBook, dann könnte ich mir das vorstellen.
Ja, beziehungsweise, wenn sie wirklich sagen, okay, wir können da jetzt nicht die ganze Power eines Desktop M5 Ultras halt abbilden, wie sieht es dann auch leistungstechnisch im Vergleich zu einem Max halt aus?
Es muss ja aber ja schon deutlich einen Anreiz geben, leistungstechnisch, damit ich dann auch gewillt bin, den Mehrpreis zu bezahlen.
Ja, vor allem, wie würde dieser Mehrpreis halt aussehen?
Eben.
Das ist ja auch nochmal die Frage. Das Max ist schon nicht günstig.
Ja.
Sagen wir mal für uns. Ja, wie gesagt, für einen Pro-Anwender, der mit seinem Geld verdient, nochmal eine ganz andere Sache. Ja, aber das ist auf dem Papier zumindest mal schon nicht günstig. Im Vergleich dazu, was würde halt ein Ultra kosten?
Ja, und gerade.
Lohnt sich da auch die Entwicklung, die Kosten, für die Entwicklung, die du da halt reinstecken musst, ja.
Ja, und gerade zur aktuellen Situation bezüglich der Speicherpreise etc. Ja, gut. Ich meine, das hätte ja Apple jetzt auch nicht gestört, ein M5 Ultra rauszubringen mit 256 Gigabyte RAM. Also von daher uninteressant. Das ist nun mal die Marktsituation preislich gesehen und ich glaube, das hat Apple auch verdrängt, das Ganze. Die bringen jetzt einfach die Geräte raus, so wie es der Markt hergibt, preislich und gut ist. Da ist Apple ja keine Ausnahme. Weil ja viele sagen, Apple scheut sich, so teure Produkte rauszubringen, weil die Marktsituation so ist und die Preise so hoch sind. Ja, aber wie gesagt, das ist die Marktsituation. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Apple das einzige Unternehmen ist, was derzeit diese hohen Preise hat. Der ganze Markt ist explodiert preislich.
Ja, vor allem, ich habe da zuletzt einen US-Podcast gehört, wo auch zwei Analysten zu dem Thema Rede und Antwort gestanden haben. Okay, klar, das ist halt auch nochmal dieses, ja, inwieweit willst du halt die Aussagen werten? Ja, die kommen ja auch aus einer bestimmten Ecke, ja, die wollen ihr Produkt ja dann auch verkaufen, beziehungsweise, aber da war auch die Rede davon, dass wir die nächsten 5 Jahre nicht mit Entspannung in dem Bereich zu rechnen haben. Und selbst wenn in den, wie gesagt, 5 Jahren da sich die Situation generell etwas entspannen sollte, würden sich die Preise nicht entsprechend nach unten entwickeln.
Ja.
Sorry, aber das, wo soll dann oder an wen will dann irgendwer da noch was verkaufen, ja? Wir haben mittlerweile schon ein Preisniveau erreicht, ja, wo, du hast es eben auch schon angesprochen, ja, wo ich auch sage, ich bastel mir jetzt keinen Gaming-PC mehr zusammen, ja, weil die Komponentenpreise einfach jenseits von Gut und Böse für das sind, was ich damit machen kann oder die Zeit, die ich halt in das Hobby auch investieren kann, ja, das steht in keiner Relation. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über die erwarteten Konsolenpreise für die nächste Xbox, für die nächste PlayStation. Ja, wie wird sich die Preise bei Sony, sag ich schon, bei Nintendo noch entwickeln? Ja, die ja mit ihrer Switch 2 relativ gut aufgestellt sind. Ja, dann gab es zuletzt wieder Gerüchte über eine Switch 3. Ja, nein, ja. Wo würde das aktuell Sinn machen, eine Switch 3 in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf den Markt bringen zu wollen? Von daher, ja, das wird alle in dem, ich bin mal gespannt, ob der Markt ist sich sowieso schon, oder der Spielemarkt, ja, und auch Konsolen sind sich ja momentan sowieso wieder am Neuausrichten aktuell, ja. Die Frage ist ja, was da jetzt die nächsten 2, 3 Jahre noch passieren wird. Gerade das, was auch bei Entwicklungsstudien und bei Publishern gerade passiert, ja, du hörst ja da keine Woche, ohne dass da irgendwo Studios geschlossen werden, ja, oder du Nachrichten hast, dass selbst gute Entwicklerteams irgendwo aktuell nicht bezahlt werden können, ja, weil das Geld ausgegangen ist, was sie gerade zur Verfügung hatten für die Entwicklung, ja, die entweder entlassen werden müssen oder aber auf Lohn verzichten für keine Ahnung wie lange, bis das nächste Projekt dann kommt. Wo soll das dann bitte jetzt irgendwo, ja, wenn die Krise da so, was heißt Krise anhält, ja, wenn sich die Situation generell nicht mehr verbessern sollte, ja, wo sollen das da noch hinführen?
Mhm. Ja. Ja. Ich sehe es, ich habe jetzt ein interessantes Beispiel dafür, dass es gibt ja immer die Aussage, ja, wenn Firmen investieren müssen, dann machen sie es. Ja, das ist richtig. Wenn der Druck hoch ist, dass sie aus irgendwelchen Gründen technologisch umsteigen müssen, sei es das Gerät ist kaputt oder aufgrund der Softwareunterstützung vom Betriebssystem müssen sie irgendwas tun, dann machen sie es auch. Aber teilweise nur so, wie es gerade Not tut. Bestes Beispiel, ich habe einen Kunden, der hatte noch 8 alte Mac Minis am Laufen. Ganz simple Anwendungen, also Intel Mac Minis am Laufen, ganz simple Anwendungen, reine Office-Anwendungen, E-Mail, Warenwirtschaftssystem und ein bisschen Websurfing. Ganz rudimentäre Anwendungen. Aber es gibt logischerweise keinen richtig vernünftigen Support mehr für das aktuellste Betriebssystem. Wurde ja eingestellt, wissen wir ja alle. Und der hat sich dann entschieden, umzurüsten auf Silicon-Basis. Habe ich ihm ein paar Angebote gemacht, was man machen kann. Okay, hat er sich angeguckt. Ich dachte, er fällt gleich tot um. Und dann hat er sich bei einem Refurbished-Anbieter umgeschaut, wo es auch Garantie gibt und wo es auch geprüfte Ware gibt. Also jetzt nichts Halbseidenes etc. Wirklich ein vernünftiger Händler. Und was hat er gemacht? Er hat sich dann M1 bestellt. M1-Geräte mit 16 GB RAM, wenigstens eine vernünftige RAM-Größe. Und hat die dann von mir installieren lassen. Ja, ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt langfristig gesehen nicht die richtige Wahl gewesen.
Ja. Genau.
Weil die macOS-Unterstützung wird dann auch irgendwann wegfallen für den M1. Wahrscheinlich jetzt nicht ganz so zügig, wie sie für den Intel weggefallen ist, weil der M1 ja nun grundsätzlich die Silicon-Basis hat, aber es wird irgendwann wegfallen. Das ist jetzt nur eine temporäre Lösung. Ja?
Also ich würde sagen, spätestens 28 ist der Zug abgefahren.
Ja, aber wenn ich mir die Ersparnis angeschaut oder wenn ich mir die Ersparnis anschaue, was er da gespart hat, ist das momentan gesehen die richtige Entscheidung.
Ja, die Frage wäre gewesen, ob er da nicht irgendwo auch hätte was an M2 kriegen können. Da wärst du wenigstens noch mal 1-2 Jahre.
Die sind ja gebraucht noch. Dabei. Da kannst du ja bald einen neuen kaufen. Da kannst du ja bald einen M4 nehmen, okay. Etc. Oder einen M5 respektive, den es ja noch nicht gibt. Der M1 war wirklich sehr, sehr günstig. Das kann ich alles nachvollziehen in irgendeiner Art und Weise. Aber gut, das ist dann so diese Marktreaktion, würde ich sagen, dass dann halt nur so viel gemacht wird wie nötig und nicht so viel wie wahrscheinlich vernünftig gewesen wäre. Ja, und ob ich jetzt einen Tausender ausgebe, für so einen, der M4 wird ja ungefähr so für einen Tausender gehandelt, oder ob ich jetzt 299 Euro bezahlt für ein Gerät. Weiß auch. Ja, das ist ein Unterschied. Weißt
du,
wahrscheinlich
wenn du das so rechnest, ja, du kriegst 3 Geräte für einen aktuellen oder so, ja, klar. Ja.
Und den Workload, den hat er ja gar nicht. Also das ist ja wirklich, das macht er ja im Halbschlaf, das bisschen, was er da machen muss mit den Geräten. Simples Office.
Also dann kann ich, gerade bei solchen simplen Anwendungen ist echt die Frage, ich kann dann auch jemanden bestehen, der sagt, er macht den Sprung zu Windows oder Linux. Und stellt sich da irgendwie so einen kleinen,
super
günstigen PC halt hin.
Er ist dank mir ja vor zig Jahren konvertiert worden in den Mac-Bereich und hat alles umgestellt und das Warenwirtschaftssystem wurde auch so angepasst, das ist alles so toll gemacht, in Anführungsstrichen. Und er ist so zufrieden mit der Systemstabilität und die Mitarbeiter können damit umgehen. Und dann muss er ja auch noch mal ein bisschen wieder auf ein anderes Warenwirtschaftssystem setzen. Ja, ich glaube, das wäre der falsche Schritt gewesen bei der ganzen Geschichte. Ja. Meine Meinung. Also ich glaube, das hätte noch mehr Kosten mit sich gebracht, wenn er jetzt auf Windows umgestiegen wäre. Musste wieder Softwarelizenzen haben.
Ja.
Ja, und gucken die Mitarbeiter, was ist denn hier los? Und die Mitarbeiter haben zum Teil auch schon privat auf Mac umgestellt, weil sie so begeistert waren. Und wenn du jetzt denen wieder ein Windows-System dahin stellst, ich glaube, dann ist die Begeisterung auch wieder ein bisschen reduziert. Also ist alles ein bisschen eingelaufene Struktur und wie gesagt, 2011 ist er komplett auf Mac umgestiegen und wenn du jetzt sagst, sie gehen wieder zu Windows zurück, ich glaube, das ist dann ein größeres Problem. Meine Meinung. Ja, gut. Aber gut, das ist ja auch vielleicht nur ein ganz, ganz kleiner Einblick in die Businesswelt und das repräsentiert natürlich auch nicht große Unternehmen, die mögen da wahrscheinlich anders denken. Das war ja ein kleines Handwerkerunternehmen. Das repräsentiert natürlich jetzt nicht die Masse und auch nicht alle Businessbereiche, ganz klar. Gut, gut. Aber jetzt sind wir wieder gut abgeschwiffen.
Ja, macht ja nichts.
Hatte ja auch was mit Macs zu tun.
Genau.
So, und dann gab es noch eine ganz steile These, die Omnia auch da rausgehauen hat. Es soll ein neues MacBook geben, was sich zwischen MacBook Air und zwischen MacBook Pro ansiedeln wird. Also eine komplett neue Produktkategorie. Soll ein 13,8 Zoll OLED-Display haben mit Single-Stack-Technologie, also kein Tandem-OLED, sondern das etwas günstigere OLED-System. Und soll quasi, wie Sie es schon geschrieben haben, moderner als ein MacBook Air, aber weniger High-End als ein MacBook Pro. Dann stellt sich doch die Frage, ist da überhaupt noch Platz zwischen diesen beiden Gerätekategorien? Weiß ich nicht. Und wie wollen Sie es preislich ansiedeln?
Genau.
Weil das MacBook Air, moderner als ein MacBook Air, also naja gut, wo ist ein MacBook Air nicht so modern? Das einzige Problem, was das MacBook Air hat, ist das Display nach meiner Meinung. Das ist nicht so gut wie bei MacBook Pro. Helligkeitstechnisch gesehen hat das Air da wirklich Probleme. Das kann ich aus meinen Testerfahrungen durchaus so berichten. Das stimmt. Das wäre auch das größte Problem für mich, ein MacBook Air zu benutzen, weil ich es auch gerne mal draußen einsetze etc. und auch im Außeneinsatz habe. Aber sonst ist das Gerät doch eigentlich relativ auf der Höhe der Zeit. Und dass es ja kein SD-Kartenslot eingebaut hat wie das MacBook Pro, ja, ist für mich auch ein Problem. Aber sonst sehe ich da jetzt keine großen Einschränkungen bei dem Gerät. Und mit dem OLED-Display würden Sie das natürlich ein bisschen reduzieren, dieses Problem des schlechten Displays, das ist korrekt. Aber ich persönlich sehe da keinen großartigen Platz für ein Gerät, was in der Mitte sitzt. Es sei denn, es ist dieses wirklich ultra dünne, kompakte Gerät, so wie das MacBook 12 Zoll, was es ja mal gab, super stromsparend, super leicht, super, super dünn, mit 5G-Option drin. Das wäre dann die Marktlücke, die Sie dann erschließen könnten. Davon stand aber nichts in der.
Nee. Aber wenn, dann gehört doch 5G in ein Gerät, was auch Air heißt.
Ja, generell hört 5G überall rein. Also mein Statement.
Es spricht eigentlich nichts dagegen, ja.
Ja.
Auch gerade, wenn sich ein Gerät Pro nennt und dann fehlt so ein Feature, aber sorry, ja.
Und Apple könnte für dieses Feature richtig abkassieren, da sie die Nutzerinnen und Nutzer so lange hängen lassen haben mit dieser Technologie, wären sehr viele dafür bereit, richtig Geld auf den Tisch zu legen.
Ja, vor allem, sie haben ja ihre Kunden auch dazu erzogen. Guck doch mal alleine das erste iPad.
Kam das nicht gleichzeitig auch mit Cellular raus? Das
ja, aber gegen Aufpreis.
Ja, gut, das stimmt. Ja, logisch.
Ja, gut. Deswegen meine ich ja, alle, wir sind es nicht ungewohnt, für diese Cellular-Option auch einen Aufpreis zu bezahlen. Und das wäre ja durchaus auch die Möglichkeit, dann bei den MacBooks, egal ob jetzt MacBook mit, ohne Air Pro, ja, da halt auch nochmal zu sagen, okay, wenn du die Funktion haben willst oder haben musst, bezahl nochmal X mehr.
Ja, und das würden die Leute machen oder einige würden es auf jeden Fall machen.
Und du brauchst ja noch nicht mal einen Slot, du machst das Ding eSIM, ja, klar, kann man auch wieder meckern, ja, Vor- und Nachteile etc. Gerade wenn du international irgendwie unterwegs bist, ja, da haben wir ja gerade in Bezug aufs iPhone ja auch schon öfter drüber gesprochen. Aber mach es eSIM only. Guck, dass das vernünftig von zumindest mal deinem Hauptcarrier unterstützt wird, ja. Und dann ist das Ding auch kein Thema, ja.
So ist es. Ja. Aber gut, das predigen wir ja schon. Einige kalte Winter, hätte ich bald gesagt.
Ja, und immer wieder, wenn das Thema aufkommt, das war eine vertane Chance bei dem allerersten MacBook Air.
Ja, gut.
Seit da gehört das eigentlich rein.
Da, ich sag mal, bei dem allerersten könnte man sagen, ja, okay. Aber bei der zweiten Generation hätte man dann noch einen großen Aufschlag machen können und sagen können, jetzt auch mit 3G, letztendlich 4G gab es ja damals doch gar nicht, ist schon so lange her. Und da hätte man dann einen großen Aufschlag machen können. Aber gut. Das sind so feste Dinge, die in der Apple-Welt immer wieder gepredigt werden, wie einige andere Dinge auch, und die sich wahrscheinlich so schnell nicht ändern werden. obwohl ja immer wieder die Chancen sehr gut dafür stehen, jetzt gerade mit diesen neuen Chips, C1, N1 Chips, die es da alle gibt und diese Eigenentwicklungen von Apple, da liegt so viel Potenzial vor der Tür, die man einfach nicht umsetzt. Und ja, und ich glaube, Apple kann ja nicht so ignorant sein und das Feedback der Nutzer nicht mitbekommen.
Nein, die sind einfach zu klein, die können das nicht alles leisten.
Ja, gutes Personal ist schwer zu finden. Deswegen hat ja auch John Ternis jetzt seinen ersten Amtseintritt vollzogen am 1. September, weil den haben sie ja selbst herangezogen. Und was ich so ein bisschen schade gefunden habe, dass er sich jetzt auch in Anführungsstrichen seinen Business-Account oder sein Sprechrohr auf X eingerichtet hat, mit dem er nach außen kommuniziert. Das hat ja Tim Cook auch schon immer gern gemacht. Bei Tim Cook kann man sagen, ja gut, der Account existierte schon, bevor Elon Musk komplett den Laden übernommen hat oder den Laden halt übernommen hatte. Aber ich finde, da hätte jetzt Ternis ein Zeichen setzen können und sich eine andere Plattform aussuchen können. Es muss ja nicht gleich Mastodon sein, aber vielleicht Blue Sky etc., obwohl, wenn man sich Blue Sky genauer anschaut.
Der macht alles exklusiv auf Threads.
Ja, ist noch schlimmer. Aber ich weiß nicht, da hätte er ein Zeichen setzen können und sagen können, okay, ich mache das jetzt nicht auf X, ich mache das jetzt auf einem anderen Kanal. Ja, gut. Das war so mein persönlicher Wunsch, aber wahrscheinlich schwimmt er da mit der Masse in dem Fall. Dann gab es auch noch ein Memo an die Mitarbeiter. Da hat er dann nochmal so rausgehauen, dass in der kommenden Woche ein Produktlaunch stattfinden wird, ein großer Produktlaunch, ja gut. Selbst wenn jetzt nicht das iPhone Fold kommen sollte, kann man das iPhone Pro dann auch als großes Produktevent sehen und da hat er jetzt auch nicht so viel letztendlich verraten, finde ich. Also das war alles so sehr vorhersehbar, was er da geschrieben hat. Ja, er freut sich und tralala und bedankt sich nochmal bei Tim Cook. Eigentlich die gewohnten Floskeln, die man dann so raushaut, wenn man seinen Amtsantritt startet oder wenn man sein Amt ausführt. Das wird sich alles erst in den laufenden Wochen zeigen oder in Monaten, Jahren zeigen, was er dann wirklich da geleistet hat an Produktinnovationen. Ich bin da ja positiv aufgestellt, innerlich. Ich freue mich ja darauf, dass ein Mensch aus der Hardwareentwicklung jetzt an der Spitze steht. Ja,
vor allem, wenn man mal guckt, was er, wo er überall die Finger drin hatte. Ja, das ist schon
Displays,
erstaunlich. Also das war im Prinzip fast kein Produkt.
Wo er nicht dran dabei war.
Ne? Genau.
Also was ich ganz interessant fand und ein bisschen bizarr fand, da gab es eine Infografik, die habe ich mir jetzt auch gerade mal hier gespeichert. Da haben sie die Produktpräsentationen und Innovationen von Steve Jobs. Der war ja von 1997 bei der zweiten Amtszeit bis 2011 am Start und da haben sie eine Infografik rausgehauen und dann die Grafik, was Tim Cook alles rausgehauen hat. Und sie haben das so ein bisschen von einer Zahl festgemacht und haben so gesagt, ja, Steve Jobs hat ja nichts geschaffen. In Anführungsstrichen, also jetzt war ganz überspitzt ausgedrückt, weil Tim Cook hat ja viel mehr gemacht von der Masse her gesehen. Ich gehe das jetzt mal ganz schnell durch. Da gab es nämlich den iMac, den hat Steve Jobs als erstes rausgehauen. Dann gab es den iPod, dann gab es das iPhone, das erste, das iPad, den iTunes Store, den App Store und die iCloud. Das waren die großen Punkte, die sie hier in der Infografik rausgebaut haben, rausgehoben haben, die Steve Jobs gemacht hat. Und dann gab es ja die Amtszeit von 2011 bis 2026 von Tim Cook. Da haben sie als erstes die Apple Vision Pro rausgehauen. Nach meiner Meinung zur aktuellen Zeit ein Flop, persönlich gesehen. Apple Music. Dann haben sie hier sich erdreistet, die ganzen Silicons einzeln aufzuzählen. Kann man eigentlich als eine Technologie zusammenfassen. Sie haben ja M1, M2, M3 und so weiter, dass das der große Einfluss war. War nach meiner Meinung auch ein riesen Meilenstein, was er da eingeführt hat. Das ist korrekt. Die AirPods, die Apple Watch und den HomePod, Apple Pay und Face ID. Dann Apple TV Plus, die Apple Card, AirPods Max, iPad Mini und den Apple Pencil. Das ist in der Masse gesehen sicherlich eine Menge, aber es steht halt immer noch in dem Schatten des ersten iPhones. Und das ist, glaube ich, nicht zu übertreffen. Es kommt ja nicht auf die Masse an, sondern auf den größten Impact. Und den größten Impact, das ist nach meiner Meinung das iPhone. Da kommt nichts nach. Und wie gesagt, viele haben ja damals gesagt, wo die Vision Pro rauskam, das wird das iPhone oder ist der iPhone-Moment ja ein Scheiß. Das Ding ist ein Schuss in den Ofen. Zumindest im kommerziellen Bereich, im Endkundenbereich ist das Ding ein absoluter Flop. Ja, also von daher kann ich diese Aussage nicht unterschreiben, dass Steve Jobs ja nicht so einen großen, dass Tim Cook ja viel mehr hatte. Masse gesehen, ja, vom Impact her steht das iPhone, gibt es kein Produkt, was Apple bisher rausgebracht hat, was das iPhone übertrumpfen könnte.
Ja.
Meine Meinung. Hm. So, das dazu, mein Wort zum Sonntag.
Ja, du siehst alleine ja schon auch einen Teil, den das iPhone ja vom Umsatz alleine hat.
Das ist korrekt, ja. Ich meine, man muss Tim Cook eins zugutehalten. Er hat sehr viel Dienste eingeführt, Apple TV Plus etc. Und hat die ganzen Service- und Dienstesparte nach vorne gebracht. Und in den 15 Jahren hat er das Unternehmen wahnsinnig stabil gehalten. Wenn man sich das anschaut, gab es keine nennenswerte...
Stabil ist gut.
Also nach alleine, vorne
gebracht. Wie sich das entwickelt.
Ja, ja. Also... Er war wirtschaftlich gesehen ein wahnsinnig guter CEO. Vom Innovationsfaktor her kann man sich durchaus drüber streiten. Aber was ist wichtiger, Innovation oder Kapital oder wirtschaftliche Erfolge? Da kann man auch drüber streiten. Ohne Innovation auch keine wirtschaftlichen Erfolge. Aber Tim Cook hat gezeigt, dass es anders
ist. Ja, die Frage ist halt, wie definierst du Innovation? Ja, beziehungsweise du hast in einem Produkt wie das iPhone ist halt irgendwann auch an der Position angekommen, wo du nicht mehr viel machen kannst, außer am Design des Gerätes selbst noch was machen, weil der Funktionsbereich ist eigentlich gesetzt, das Design in Bezug auf Touchscreen und keinen Homebutton etc. ist gesetzt. Das ist auch oder sagen wir mal so, vom Design her ist es eigentlich mittlerweile bei allen Smartphones so, dass du da eine Endstufe einfach erreicht hast. Und die unterscheiden sich dann klar in Bezug auf Größe, also Displaygröße, hauptsächlich ja im Kamerasystem. Du hast ja nochmal Auflösung, Qualität des Displays etc. Ja, aber gerade im High-End-Bereich oder in dem Bereich, wo viele halt versuchen, Innovationen zu zeigen, ist halt im Kamerasystem. Du hast dann hier 200 Faktor da, du hast Hasselblatt, ja, Lights, was weiß ich was, ja, die Anordnung der Kameras, ja, beziehungsweise, wie gesagt, Zoom-Faktor, da hat dann allerdings auch viel Software im Bereich Kamera, ja, wo da will man AI jetzt oder die Features, die halt da kommen, halt als Innovation bezeichnen. Ja, ist eine andere Diskussion, aber da läuft halt viel. Und wie gesagt, klar, welche Linsen sind drin, welche Möglichkeiten hast du, wie gut sind sie? Ja, das ist eigentlich der Bereich, in dem, glaube ich, vermehrt gesucht wird, irgendwo, gerade auch mit Zahlen, ja, da halt Innovation zu bringen, beziehungsweise sich da entsprechend zu positionieren, beziehungsweise zu sagen, hier, ja, wir bieten halt mehr als der Wettbewerb. Inwieweit das dann wirklich so innovativ ist, ist eine andere Frage. Aber im Prinzip ist das Smartphone an sich ausinnoviert. Da haben wir einen Stand einfach erreicht. Das ist ein erwachsenes Produkt. Sprünge wie gerade zur Anfangszeit werden wir da definitiv nicht mehr sehen. Klar kannst du da auch nochmal andere Sensoren reinmachen. Ja. Aber das ist ja auch wieder ein Bereich, was willst du da noch reinmachen? Gerade wenn es um Monitoring oder Health geht, ja, ist das nicht in der Smartwatch zum Beispiel auch besser aufgehoben? Weil du die halt auch ständig bei dir trägst und zwar mit Kontakt zum Körper. Da kannst du viel andere Sachen und auch über einen längeren Zeitraum, gerade was Messpunkte betrifft, machen als mit dem Smartphone. Das Smartphone musst du bewusst in die Hand nehmen, hältst deinen Finger drauf, ja. Wie gesagt, die Uhr hast du am Handgelenk, ja, oder am Arm, ja, und kannst da konstant, ja, wenn es sein muss, 24 Stunden irgendwelche Messdaten aufzeichnen, und hast da eine Kontrolle, ja, die du mit dem Smartphone so nicht abbilden kannst. Deswegen müssen wir solche Innovationen im Smartphone sehen. Macht vielleicht vereinzelt Sinn, aber wie gesagt, da ist vielleicht die Smartwatch auch der bessere Ort, um da halt mit entsprechender Sensorik da was zu machen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ist ein Erwachsenenprodukt, ja.
Das ist richtig. Und das Problem, es gab ja so viele verschiedene Ansätze in der letzten Zeit, andere Devices zu entwickeln, dass das Smartphone ablösen könnte oder ablösen sollte, sei es dieser Humane AI-Pin etc. Es hat ja alles nicht gegriffen. Dieses Smartphone-Konzept, so wie wir es jetzt haben, das hält sich ja nun Jahrzehnte. Also bald haben wir das 20-jährige iPhone-Jubiläum, können wir von 2 Jahrzehnten sprechen. Und das hat sich so verankert in unserer Gesellschaft und so etabliert und mehr oder weniger als positiv herausgestellt, dass es im Moment, glaube ich, keinen Weg gibt, gerade auf kurze Zeit, sogar auf mittelfristige Zeit, das Smartphone wirklich abzusetzen. Ja,
die Problematik, die sich halt jedem anderen Gerät stellt, ist die Frage, inwieweit kann ich damit meinen Computer ersetzen? Weil für viele, da sind wir mal ehrlich, ja, und das ist ja auch gerade mit das Argument für ein iPad, für viele ist das iPhone auch komplett in der Lage, das, was sie an ihrem Rechner tun, an ihrem Mac Mini tun, an ihrem Laptop tun, mit einem iPhone oder auch mit der Kombination iPhone-iPad zu ersetzen. E-Mail, Banking, Bildbearbeitung. Gerade diese rudimentären Sachen, die du, wo du heute auch aufgrund des App Stores und der vielen Apps und der vielen Entwickler, die wir einfach haben, die da wirklich gute Lösungen machen, die auch nicht unbedingt jetzt sehr teuer sind oder wo du gezwungen bist, ein Abo abzuschließen, dir wirklich die Möglichkeit an die Hand geben, das auf dem Telefon zu machen. Und das sind, und das ist, glaube ich, auch mit so einem Punkt, wo sich gerade weltweit das Smartphone einfach auch so durchgesetzt hat, weil du sehr vieles da halt machen kannst und nicht unbedingt zu deinem Rechner hin musst. Ja. Oder den nochmal starten musst oder du gezwungen bist, das an deinem Schreibtisch zu machen, weil da dein Rechner halt steht. Ja. Nicht jeder hat unbedingt einen Laptop, ja. Will mit dem Laptop oder den ständig mit sich rumschleppen, nur damit er sein Banking machen kann. Und das ist eine Sache, die kannst du heute wirklich auch gut über das Mobiltelefon, also über dein Smartphone machen oder aber, wie gesagt, über das iPad, wenn du da einen größeren Bildschirm haben willst. Ja, und das ist ja auch wieder die Möglichkeit mit dem iPhone Fold. Ja. Wie gesagt, der Foldable-Bereich ist nochmal so eine Smartphone-Entwicklung, in dem du definitiv jetzt nochmal Innovationen zeigen kannst. Sei es jetzt aufgrund des Faltmechanismus beziehungsweise keinen sichtbaren Falt im Display, sei es jetzt 2 Displays, Außendisplay, sei es ein Threefold, ja, das sind halt so Sachen, wo der Markt halt jetzt Innovationen mal machen kann, ja, wo er mal gucken kann, ja, ich schmeiß mal ein paar Sachen an die Wand, mal gucken, was wirklich dann auch hält, beziehungsweise was der Markt halt annimmt, ja. Wir hatten es ja auch gesehen, im Smartphone-Bereich nochmal dünner zu gehen. Das Edge zum Beispiel oder andere Hersteller im Android-Bereich, wo wir gesehen haben, es ist eine Nische, aber der große Smartphone-Markt, das Hauptgeschäft, ja, das ist nicht das, was der Markt halt haben will oder was die Nutzer haben wollen oder von ihrem Smartphone einfach erwarten, ja. Klar ist es nice, ja, aber du willst halt trotzdem die Akkulaufzeit, du willst die Kamera drin haben, ja. Das sind halt so die Faktoren, ja, wo dann man gesehen hat, okay, das Air bzw. das Edge ist nicht das, ja, was du wirklich in den Stückzahlen halt verkaufen kannst. Folds ist nochmal ein Segment, ja, da ist halt einfach das Problem der Preis. Wären die Dinger noch wesentlich günstiger, würde das der Markt direkt annehmen.
Ja.
Bin ich fest davon überzeugt. Ob es dann, wie gesagt, der Book-Style oder mir das Flip ist, ist nochmal eine andere Frage. Das ist dann, was will ich damit machen? Aber ich denke mal, gerade so jetzt das neue Ultra von Samsung, beziehungsweise das, was wir jetzt von Apple erweitern, das, was wir ja auch schon gesehen hatten, wie heißt das nochmal?
Fold 8.
Das Xiaomi,
was wir jetzt auf der IFA vorgestellt haben.
Wie gesagt, das sind halt so Formfaktoren. Gerade wenn du sagst, hier, das, was wir eben schon angesprochen hatten, dafür, was die Leute dann das auch nutzen, ja, dass das teilweise, wie gesagt, den Computer ersetzt, da ist das Foldable doch auch nochmal so ein Ding, ja, wo du sagst, okay, jetzt kann ich noch mehr mit meinem Smartphone machen.
Ja,
Oder bequemer mit meinem Smartphone.
Ja, das ist richtig. Aber wenn wir jetzt mal das ganz stark runterbrechen, ist es ja immer noch an dem Grundkonzept angelehnt, wie das ursprüngliche Smartphone. Ich habe ein Device mit einem Display, ich habe Icons auf dem Display und kann mit den Applikationen, mit den Anwendungen interagieren. Mhm. Und das ist immer noch ganz, ganz stark an das Grundkonzept angelegt. Natürlich größeres Display, Foldable etc. Aber das Grundkonzept ist immer noch das gleiche. Und deswegen sehe ich ja auch, was ich ja gerade gesagt habe,
aber wie willst du
den Wandel, das iPhone oder das Smartphone grundsätzlich in irgendeiner Weise radikal abzulösen, sehe ich einfach nicht.
Weil wie willst du mit einem Device, wie zum Beispiel dem Mainpin oder ähnlichem, sind ja noch andere in der Entwicklung, oder auch mit einem Smart Ring oder auch mit einer Smartwatch, wie willst du das halt ersetzen?
Das ist es ja. Und deswegen, es gab so viele verschiedene Ansätze, aber nichts hat sich so etabliert wie das Grundkonzept Smartphone.
Was noch eine Möglichkeit hat, und das ist ja auch das, was ja seit Jahren und was ja auch Tim Cook schon gesagt hat, die Technik, wo sie davon ausgehen, dass das sein wird, was das Smartphone ersetzt,
Smart Glass.
Ist ja das Smart Glass.
Ja.
Weil da hast du das Display wieder.
Ja.
Wie gesagt, und das kann ja dann wirklich so groß sein wie eine Kinoleinwand. Ja. Da hast du auch wieder den Raum, deine Apps entsprechend zu nutzen. Weil was nützt mir ein Smart Ring, keine Ahnung, der eine riesen Rechenpower hat, wo ich aber meinen Kontoauszug oder Kontostand jetzt nicht visuell vor mir sehen kann. Klar kann mir das Ding den eventuell auf mein Bluetooth-Headset oder auf meine AirPods geben als Text. Aber je nachdem, ich will ja da auch was sehen können, ja, beziehungsweise meinen Kontoauszug oder meine Daten angucken. Ich will ja nicht alle einzeln vorgelesen bekommen, sondern ich will das ja dann auch sehen können. Ja, ich will vielleicht mir auch mal einen Graph aufrufen. Ja, wie war meine Kostenentwicklung, dass ich mir das entsprechend charten lasse. Mhm. Ja, oder ich lasse da wirklich mal ein Tool drüber laufen, dass es mir bestimmte Positionen rauspickt. Ja, und mir dann entsprechend visuell aufarbeitet. Das kann ein Gerät ohne Display einfach nicht. Auf dem Gerät ohne Display kann ich mir auch keine Bilder von meinen Enkeln angucken.
Der Humane Pin hat ja diese Geschichte gehabt, dass man was projizieren kann auf die Handfläche etc.
Ja.
Aber da hat man wieder das Problem, man muss mit Sprache interagieren. Und da hat man wieder diese Hemmnis im öffentlichen Raum mit dem Gerät.
Das kommt noch dazu, genau.
Und mit einem Smartphone kann ich letztendlich stumm agieren und so agieren, dass die Öffentlichkeit davon nichts mitbekommt. Und ich die Öffentlichkeit damit auch nicht belästige.
Und selbst wenn du aber Voice nutzen willst, kannst du es machen.
Richtig, ich habe die Möglichkeit.
Es ist ja nicht so, dass du das eine oder das andere Gerät nutzen musst, weil du kannst ja beides.
Und es ist ja auch teilweise so, wenn man mal in einer Stadt unterwegs ist, das ist jetzt für mich als Dorfkind ziemlich exotisch, aber ich verlaufe mich auch mal in die Stadt und man begibt sich mal in öffentliche Verkehrsmittel und man beobachtet die Menschheit und schaut sich den sehr großen Tiergarten des Herren mal an. Dann sieht man auch, dass viele Menschen keine Hemmnis haben, das Smartphone vor sich zu halten wie ein Knäckebrot, das auf Lautsprecher zu haben
und
per Lautsprecher zu telefonieren. Das ist grenzüberschreitend anderen Personen gegenüber. Sie drängen mir ihre Gespräche ja förmlich auf und ich weiß nicht, wie man so rücksichtslos sein kann, sich so zu verhalten. Ich weiß es einfach nicht.
Wie gesagt, im Bus, im Zug. Ja, davon abgesehen, wie gesagt, dass ich das auch nicht toll finde, ja, wenn das jemand macht. Aber ja, das ist eine Situation, da gefährdest du, sagen wir mal, niemanden. Ich habe gestern gerade jemand gesehen, eine Radfahrerin, die unterwegs war bei uns, was heißt bei uns, an dem Hundeplatz, wo wir waren, die während dem Radfahren einen FaceTime-Call gemacht hat. Nicht telefoniert. Ein FaceTime-Call, also mit während der Fahrt aufs Display gucken. Ja, wo ich mich auch gefragt habe, sorry, aber nein.
Ja, nein, aber natürlich gefährdest du damit niemanden mit, aber ich belästige andere Leute damit. Und dann kommt ja noch dazu, weiß das Gegenüber denn überhaupt, dass sagt, in die weite Welt hinaus prosaune? Ne? Das kommt ja noch dazu. Mhm. Also ich finde das, vor allen Dingen, wenn das 3-4 Leute machen im Bus, was du da für eine Lautstärke hast. Mhm. Oder der eine schmeißt noch seine Boombox an, hört da noch Musik. Ne, also das sind alles solche Dinge, die ich einfach in unserer Gesellschaft nicht so nachvollziehen kann, was da so abgeht. Dieses rücksichtslose Verhalten. Für mich ist es ja schon rücksichtslos, wenn jemand nicht gewaschen im Bus unterwegs ist und sich mit dem Geruch mich aufdrängt. Es ist das Gleiche. Aber es ist, nein, also, naja. Und dann wundern sich viele Menschen, dass man den öffentlichen Personennahverkehr meidet. Warum meidet man das? Weil solche Erlebnisse dabei rauskommen. Geruchsbelästigung, Klangbelästigung, Geräuschkulisse, die einen nervt. Der eine hat Knoblauch gefressen, der eine hat sich 3 Tage nicht gewaschen. Es ist einfach nervig. Und deswegen liebe ich Individualverkehr. In meinem Auto kann ich machen, was ich möchte, solange sich das legal, in einem legalen Bereich befindet, das Ganze. Und da kann ich entscheiden, ob ich jetzt Knoblauch gefressen habe oder nicht. Das kann ich im Bus, im Zug nicht tun. Da muss ich das hinnehmen, wie sich meine Mitmenschen mir gegenüber präsentieren. Und das nervt mich halt. Sorry, ist so. Ja, das war das Wort zum
das
Sonntag.
Das Wort, genau, ein Gedanke hier.
Ja,
ich auch gerade sagen.
Das ist so ein Thema, was mich triggert. So nach dem Motto, ja, warum fährst du denn nicht öfter mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Ja, das ist eines der Hauptgründe.
Das war super schön während Corona, der Abstand zum Beispiel auch an der Kasse. Ja, das war super nice.
Rücksichtnahme. Mhm. Bist du mal in Japan im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs gewesen? Da ist es still, da ist es ruhig, da haben die Leute, nehmen die Rücksicht aufeinander. Sie unterhalten sich auch, aber alles in einem zivilen, gesitteten Umgangston. Ich habe in Japan noch niemand mitbekommen, der stinkt. Ich persönlich, gut, das, ja. Aber das ist ein ganz, ganz angenehmes Miteinander in Japan. Mag natürlich auch an der Mentalität der Menschen liegen, ganz klar, aber es ist allgemein wesentlich angenehmer. Aber gut. Anyway, mit solchen Dingen kann man mich halt triggern, mit öffentlichen Personennahverkehr. Und vor allem jedes Mal, wenn ich es versuche oder vielleicht sogar versuchen muss, weil ich dazu gezwungen bin, das zu tun, weil ich vielleicht das Auto abhole aus der Inspektion etc. und damit einen Bus hinfahre, jedes Mal erleide ich Schiffbruch und ich habe Stinker, die irgendwo im Bus unterwegs sind und sich der Magen anhebt. Jedes Mal. Gut. Also Turnus haben wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt können wir nochmal über Phil Schiller sprechen. Phil Schiller angeblich, das gibt noch kein offizielles Statement von Apple, es gibt nur einen Bloomberg-Bericht. Phil Schiller verlässt seinen Posten. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr für den App Store und für die Apple Events zuständig, sondern er geht einfach. Seit 2020 ist er ja Apple Fellow. Da hatte man ja auch schon gedacht, naja, Apple Fellow, das ist jetzt so das Abstellgleis und der fadet da ja so langsam aus. Aber nee, also Apple Fellow hat in dem Fall ja auch bedeutet, dass er richtig noch was fürs Unternehmen getan hat, weil App Store Verantwortung und Apple Events verantwortlich oder für die Apple Events zu verantworten oder dafür verantwortlich zu sein, das ist ja nun auch kein Kindergeburtstag. Da hatte er nun schon einen richtigen Workload gehabt. Was man ja halt vom Titel halt nicht so erwartet hatte. Und wie gesagt, jetzt soll er irgendwelche anderen Tätigkeiten übernehmen. Man sagt, das ist die Vorstufe zum Ruhestand, liegt ja auch auf der Hand. Er ist mittlerweile 66 Jahre. Und Chef vom App Store soll jetzt Eddie Q werden. Den habe ich ja gar nicht auf den Zettel, aber wie gesagt, es soll wieder, wie gesagt, zu Eddie Q zurückführen. Das hatte ja davor halt schon mal gemacht. Aber Eddie Q steht ja eigentlich auch nicht so exponiert in der Öffentlichkeit, wie es andere Personen bei Apple getan haben in der letzten Zeit. Um ihn ist es ja relativ ruhig geworden, um den Eddie. Naja gut, schauen wir mal.
Bis ja, vielleicht bringt er da auch wieder gerade in Richtung App Store ein bisschen Ruhe und Klarheit rein.
Ja.
Ja, da war ja auch wieder zuletzt ein paar Diskussionen, gerade wieder was Freigaben beziehungsweise generell die Prüfverfahren betrifft. Das, was man von ihm aus der Vergangenheit kennt, ist er jetzt auch nicht unbedingt so easy, beziehungsweise kann da auch ziemlich Hardball spielen. Also von daher mal gespannt, was man da so die nächste Zeit dann hören wird aus der Ecke raus. Aber gerade auch, wie gesagt, der Wegfall von den Apple-Events, beziehungsweise dass das halt jetzt, oder dass er das nicht mehr macht, bin mal gespannt, was das bedeutet. Ob das wieder so ein bisschen auch, was du ja gesagt hattest, und der Turn ist vielleicht so eine Rückkehr, so zu alten Formaten vielleicht auch führt.
Naja, obwohl ja der Phil Schiller noch zu alten Zeiten tätig war. Also er
ja,
hat ja die alten Formate auch noch mitgemacht.
Sind ja die neuen Formate entstanden. Und es es hieß ja, dass man das auf jeden Fall auch so weiter behalten will und da sehr begeistert war oder erfreut war über den Anklang, den ja auch das neue Format gerade gefunden hatte, vor und dann auch, was heißt vorher, während und auch nach Corona. Und dass das, wie gesagt, super funktioniert. Aber mal gucken, wie gesagt, vielleicht geht es ja auch wieder ein bisschen in die andere Richtung.
Ich hoffe es. Würde mich freuen, wenn es da wieder das ein oder andere Live-Event geben würde. Ich kann mir halt noch vorstellen, dass John Turnes mehr Präsentationsaufgaben übernehmen wird, weil er ja auch wesentlich technischer unterwegs ist als Tim Cook. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass wir da nicht so eine große Vielfalt an Präsentatoren haben werden auf der Bühne. Dass zwar es viele Themenbereiche geben wird, die jeweils vorgestellt werden, aber nicht so viele, weil hier hatte man ja echt das Gefühl, bei den Tim Cook-Präsentationen oder bei den WWDCs, dass da ja fast jeder mal, der in irgendeiner Art und Weise eine leicht größere Verantwortung getragen hat oder trägt, vor die Kamera gezerrt worden ist. Und bei manchen Leuten hat man auch das Gefühl gehabt, naja, so ganz so gerne machen sie das jetzt nicht unbedingt. Und ich glaube, das könnte in Zukunft jetzt etwas wieder zusammengestutzt werden und es sich so ein bisschen wieder auf ein gesundes Maß, in meinen Augen, auf ein gesundes Maß reduzieren, ist meine Vermutung. Werden wir sehen. Ich glaube schon, dass er auch versucht, irgendwo wieder eine persönliche Note reinzubringen, der Turnes, und das sollte er auch tun, weil man muss ja auch, oder man sollte ja auch irgendwo merken, dass da jetzt ein neuer CEO am Start ist. Und ich glaube, das liegt ja auch in der Natur eines Menschen, wenn man eine solche Aufgabe übernimmt, dass man auch seine persönliche Handschrift mit in das Unternehmen hineinbringen möchte. Weil er will ja jetzt nicht nur verwalten, er will doch, denke ich, auch neu gestalten. Weil er ist ja kein Beamter. Und meine These nochmal zur Begrüßungsformel. Tim Cook sagt ja immer Good Morning. Das wird er, denke ich, zu 99% nicht übernehmen, der Turnes. Er wird einfach Hello sagen. Das ist meine Vorhersage für die Begrüßungsformel.
Wir werden es jetzt sehen, ne?
Weil er auch das Hello in seinem Tweet, nach Hello. Seinem Post nach außen angewendet hat, in seinem Post, in seinem Post auf Twitter, auf X, nicht auf Twitter. Und Hello ist ja auch eine Floskel, die bei Apple eine Bedeutung hat. Also könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt Hello sagen wird. Ja, gut. Gut, dann schauen wir nochmal auf eine Auktion, die gerade stattfinden wird oder die demnächst stattfinden wird. Das geht um einen Apple I. Und dieser könnte den Rekord schlagen. Es wird vermutet, dass er 800.000 US-Dollar bringen wird. Das ist so das, was er erzielen sollte. Da spielen ganz viele Faktoren eine wichtige Rolle, warum dieser hohe Preis erreicht werden könnte. Der erste Punkt ist, er ist funktionsfähig. Es sind nicht alle Apple I-Geräte aktuell funktionsfähig, die im Umlauf sind. Es gibt einige, da wird versucht, die Dinger wieder zu reparieren, wieder zu restaurieren, wieder herzustellen, aber mit nicht so großem Erfolg. Das Ding ist aus dem Jahr 1976 und wird in der Apple I-Sammlerszene, das ist so ein kleiner Kreis, der sich mit diesen Geräten beschäftigt, Hatfield genannt. Da musste ich dann als erstes an James Hetfield denken, von Metallica, wo ich das gelesen habe. Aber nein, James Hetfield war der Kunde, der das Gerät gekauft hat. Und das ist ein relativ prominenter Kunde gewesen, weil er war zur damaligen Zeit, wo er das Gerät gekauft hat, Softwareentwickler und stand auch mit Apple immer so ein bisschen in Korrespondenz und hat sich dann auch geäußert, wo Fehler und Probleme aufgetreten sind. Und so auch bei dem Gerät. Da hat er nämlich einen Brief geschrieben an Steve Jobs zu dem Gerät und hat sich beschwert über Softwarestabilität und Probleme. Und dann hat auch Steve Jobs zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, wenn du keinen Bock hast auf das Gerät, dann könntest du dir auch gerne einen Apple II aussuchen, so ungefähr, aber du musst Aufpreis bezahlen. Also nicht so aus Kulanz nach dem Motto, naja, du hast Probleme damit, komm, du kriegst das Nachfolgegerät. Nein, du kannst dir den aussuchen, musst aber $400 noch nachzahlen. Das steht alles halt in dem Brief mehr oder weniger drin. Und das wird dieser Brief, dieser Originalbrief wird auch mitgeliefert. Das ist auch ein weiterer Grund, warum dieser Apple I so viel Geld erzielen könnte. Und dementsprechend ist er auch noch signiert von Steve Wozniak, der Apple I. Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die dafür sprechen, dass dementsprechend das Gerät 800.000 US-Dollar erzielen könnte. Und aktuell gibt es weniger als 75 Apple I-Geräte, die noch im Umlauf sind. Und davon funktionieren nicht alle, muss man noch dazu sagen. Ja, spannend. 800.000 US-Dollar, ja, ist eine Hausnummer.
Das ist nicht zu verachten, ja.
Ja. Und ich weiß noch, dass zur damaligen Zeit, wo ich als studentische Hilfskraft in der Universität tätig gewesen bin, lange ist es her, dass es dort 3 oder 4 gegeben hat, die einfach auf den Schrott entsorgt worden sind. Ja, hätte man das gewusst.
Ja, das ist ja wie immer, ne?
Ja, also es waren auf jeden Fall 3 Stück, also 4 waren es glaube ich nicht, aber 3 Stück, die einfach entsorgt worden sind. Ja, ich meine, gut, die hätten jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit nicht 800.000 US-Dollar erreicht, aber sei es nur 10.000 US-Dollar, es wäre immerhin erfolgreicher gewesen, als Dinge auf den Schrott zu werfen. So ist es. Und ich habe nur einen signierten iPod von Wozniak.
Hm.
Ja. Ich glaube, einige Hörer haben schon darauf gewartet, dass ich das jetzt nochmal erwähne. Deswegen habe ich es extra nochmal erwähnt. Übrigens, ich stehe gerade in Korrespondenz mit dem Assistenten von Herrn Wozniak, weil ich möchte mir jetzt doch gerne nochmal in einem Brief dokumentieren lassen, dass das auch wirklich seine echte Unterschrift ist auf dem iPod. Weil ich habe so die Befürchtung, wenn das Ding dann irgendwann mal, wenn ich das veräußern möchte, das ist ja quasi, wenn ich das als Altersvorsorge veräußern möchte, dass mir dann auch der Nachweis fehlt, dass es auch eine echte Unterschrift ist auf dem Gerät. Und deswegen,
für 10.000 Dollar ist er bestimmt bereit, dir ein entsprechendes Schriftstück auszustellen.
Nein, das glaube ich nicht. Der ist, ich glaube, sehr umgänglich. Und der Assistent, der liebe Daniel, der ist auch ganz nett und er versucht auch sein Bestes. Aber was ich so zwischen den Zeilen herauslesen konnte, ist es auch so, dass der Wars, man muss einen guten Tag erwischen, um solche Themen anzusprechen, und er verfügt doch über ein großes Maß an Eigensinnigkeit. So ähnlich hat er sich da ausgedrückt in dem Brief. Das hat er natürlich etwas schöner verpackt, aber so konnte man das zwischen den Zeilen herauslesen. Und er hat dann auch, wie gesagt, so gewisse Themen, die er nur an gewissen Tagen bei ihm ansprechen kann und darf.
Ja. Ja, dann warten wir mal da auf einen passenden Tag und dann wird das.
Ja, aber ich meine, die Uhr läuft ja auch. Er wird jetzt auch nicht mehr ewig unter uns weilen, sage ich jetzt mal. Ja, das muss man ja auch.
Komm. Der hat noch viele lange Jahre vor sich.
Noch viele kalte Winter vor sich, meinst du?
Ja.
Ja, ich hoffe es mal. Aber ja, okay, ich bin gespannt.
Ach komm, ich sehe gerade, der ist Baujahr 1950. Ja, der ist gerade mal 76. Das passt schon.
Ja, trotzdem. Ich meine, man.
Ja, klar, es ist natürlich gut, dass du dich jetzt drum kümmerst, weil, wie gesagt, wenn man da auf einen guten Tag warten muss, man weiß ja nie, wann der ist, ne?
Ja.
Je früher man fragt, umso länger hat es Zeit, ne? Also von daher passt schon.
Ein Bekannter von mir sagte mir auch, ich hätte ja damals beim Unterzeichnungsprozess gleich ein Bild machen sollen. Und da habe ich ihm nur gesagt, ich war mit der Gesamtsituation generell überfordert und war überhaupt froh, dass ich das so hinbekommen habe, wie ich es hinbekommen habe letztendlich. Man kann ja nicht an alles denken.
Vor allem damals ging es ja um das Autogramm und nicht darum, das auch noch irgendwie zu dokumentieren. Ne?
Naja, somit kann man halt nur die Echtheit letztendlich auch unterstreichen. Und man weiß ja nie, auf welche Mittel man zurückgreifen muss, wenn man im Alter kein Geld mehr hat, dann muss man halt solche emotionalen Sammlerstücke verkaufen. Man weiß es doch nicht. Bevor ich das Kit aus den Fenstern essen muss, wie man so schön sagt.
Du musst halt auf eBay dir jetzt noch ein paar besorgen und machst die Unterschrift einfach nach.
Das ist aber strafbar, mein lieber Freund. Urkundenfälschung.
Ja, und wenn du einmal das Schreiben hast, dann kannst du doch 10 oder 20 Stück verkaufen.
Ja, und ich möchte zwar, es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ein trockenes Dach über dem Kopf zu haben im Alter und auch essenstechnisch versorgt zu werden, aber gesiebte Luft im Alter ist auch nicht so gesund. Nee. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, seine Altersarmut reduzieren, indem man halt Vollpension hat, aber auch, obwohl die Qualität des Essens auch nicht so toll sein soll. Ja, gut.
Ja, musst du nur in die Küche und dann passt das schon.
Als Koch.
Ja.
Da sollte ja auch, wie hieß er denn? Da habe ich den Namen vergessen. Der bayerische Koch.
Uli?
Nee.
Uli? Ach, der Witzigmann.
Nein, der war doch nicht im Knast. Der andere Koch. Schubert.
Ja,
hieß er Schubert? Leider an Krebs erkrankt ist. Leider. Und der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder raus. Aufgrund seiner Krankheit hat er ja Haftverschonung bekommen. Und was nach meiner Meinung auch okay ist. Ja, aber ich glaube, der war auch in der Küche eingeteilt. Logischerweise hätte ich das genauso gemacht als...
Nee, Schubeck meinst du?
Schubeck, nicht Schubert. Schubeck.
Ja, Schubeck.
Ja, meine Fresse. Ja, aber ich glaube, der war auch in der Küche eingeteilt.
Hätte sich angeboten, ne?
Hätte sich angeboten, ja. Gut. Okay, somit sind wir auch wieder in der kulinarischen Ecke unterwegs. Ich warte ja immer noch auf die Fortsetzung des Podcastes von Herrn Melzer. Der hat ja auch eine sehr lange Sommerpause eingelegt.
Meinst du, es wird nochmal was?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er ganz viele andere Projekte, die eine höhere Priorität bei ihm haben. Mag sein. Aber okay, schauen wir mal. Ich habe nicht deabonniert. Das ist nicht meine Art und Weise, weil irgendwann kommt dann doch nochmal ein Podcast und dann ärgere ich mich. Weil man es dann vielleicht nicht mitbekommt.
Ja, mein Abo läuft auch noch.
Ja, es kostet ja kein Geld. Meine Güte. Auf ein Abo mehr oder weniger kommt es ja auch nicht drauf an. Übrigens, Pocket Cast gibt es jetzt fürs Apple TV. Fällt mir gerade ein.
Ah, okay. Ja. Gut.
Ich weiß zwar jetzt nicht unbedingt, ob das so praktikabel ist, aber es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der das braucht oder haben möchte. Jo. Gut. Dann sind wir doch am Ende der heutigen Sendung, würde ich sagen. 1,29.
Ja, wieder anderthalb Stunden, ne?
Ja, ja, ja. Du musst bei mir die richtigen Knöpfe drücken. Also ÖPNV geht bei mir immer, dann flippe ich immer aus. Dann haut es mich immer aus der Hose raus hier. Das geht ganz schnell. Du. Gut, also nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich über ein neues iPhone sprechen. Sei es ein Fold oder sei es auch nur ein normales. Wir werden sehen. Ich würde mich jetzt beömmeln, wenn wir kein Fold in irgendeiner Weise sehen werden, wenn Apple einfach nur...
Nee, wir werden wahrscheinlich auch kein normales sehen.
Ein Pro oder ein Pro Max sehen werden. Genau. Und gut wäre gewesen. Da würde ich mich ja beömmeln. Das wäre die größte Überraschung, die man überhaupt jetzt in der Zeit haben könnte, nachdem die Medien so hochgekocht sind und das alle schon so als gegeben vorausgesagt haben, wäre das eigentlich die größte Überraschung. Aber gut, wird wahrscheinlich nicht passieren.
Oh, wir sind ja am Mittwoch, den 9., ne?
Da ist die Präsentation, abends um 19 genau. Uhr unserer Zeit.
Das wird natürlich schwierig. Wir haben am 8. Oder die Nintendo Direct ja im Doppelpack nächste Woche, ne? Das ist natürlich schon Konkurrenz.
Für uns nicht. Also interessiert mich jetzt relativ wenig, ehrlicherweise.
Also mich schon.
Ja, dich schon. Da können wir ja eine Sondersendung mal darüber machen, wenn es dich so interessiert. Und bereitest du die Themen auf? Das wäre doch eine Idee. Ja, gut. Dann würde ich sagen, jetzt endlich machen wir das Ding jetzt dicht und hören uns dann am nächsten Wochenende irgendwie wieder.
Jawohl, bis dann.
Okay, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.